SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug, guten Tag. Und das sind unsere Themen bis 12:30. Proteste und Festnahmen, Reservisten, die das Weite suchen und die Vorbereitung auf die Scheinreferenden. Wir berichten über die Lage in Russland und der Ostukraine. Die Union fordert noch einmal moderne Kampfpanzer für die Ukraine. Wir fragen den außenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion Schmid, ob sich die Position der Bundesregierung angesichts der neuen Eskalation ändert. Und wir berichten über die Lage der mittelständischen Maschinenbauer im Südwesten angesichts der aktuellen Krise. Das russische Regime will in den besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine so schnell wie möglich Fakten schaffen. Schon morgen sollen dort sogenannte Volksabstimmungen beginnen. Das Ergebnis dieser Scheinreferenden steht schon vorher fest. Die pro-russischen Kräfte in diesen Gebieten werden erklären, dass sie der Russischen Föderation beitreten möchten. Über die Vorbereitungen und die Stimmung in der Region berichtet unser Korrespondent Moritz Börner.
Schon morgen sollen die vermeintlichen Referenden in den besetzten Regionen Cherson, Lugansk, Donetsk und Saporischja beginnen. Wie sie ablaufen sollen, unter welchen Bedingungen die Stimmabgabe stattfinden kann, all das ist bisher völlig unklar. Unter der Bevölkerung in den besetzten Gebieten ist die Angst offenbar groß, dass Menschen zur Stimmabgabe gezwungen werden könnten. Der ukrainische Journalist Oleg Baturin beschreibt die Situation in der besetzten Region Cherson. Einige Leute haben von diesem Referendum aus dem Fernsehen erfahren, aus den russischen Fernsehkanälen, die dort ausgestrahlt werden. Deshalb sind die Menschen verunsichert. Sie haben Angst, dass man in ihre Wohnungen einbricht und sie zwingt, in die Wahllokale zu gehen, wenn sie zu Hause bleiben. Die Leute rechnen damit. Sie sind wirklich verwirrt und schockiert. Der ukrainische Militärexperte Oleksandr Kowalenko geht davon aus, dass es sich bei den Referenden um reine Propagandaveranstaltungen handeln wird, mit denen der Kreml weitere militärische Aktionen und auch die Teilmobilmachung vor der russischen Bevölkerung rechtfertigen will. Die sogenannten Leiter der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk versuchen nun auf jede erdenkliche Weise den Beitritt ihrer Region zur Russischen Föderation zu realisieren. Dabei handelt es sich um Propaganda, nicht um echte Referenden. Kurz-, mittel- und langfristig soll damit der Eindruck vermittelt werden, dass es in der Ukraine Gebiete gibt, die in Wirklichkeit russisch sind und die Ukraine habe sie besetzt. Schon im Jahr 2014, nach der Annexion der Krim, hatten die russischen Besatzer dort ein Referendum abgehalten. Damals fiel das Ergebnis wie vom Kreml gewünscht aus. Angeblich stimmten 95% für einen Beitritt zu Russland. Wenig später hatte die UN-Vollversammlung das Referendum als ungültig bezeichnet, weil es unter fragwürdigen Umständen abgehalten wurde. So wurde es gegen den Willen der ukrainischen Regierung durchgeführt. Außerdem waren keine Wahlbeobachter vor Ort. Wähler wurden eingeschüchtert. Journalisten wurden von prorussischen Milizen angegriffen. Vor dem Beginn der Scheinreferenden an diesem Wochenende hat die ukrainische Regierung die eigenen Bürger vor einer Beteiligung an den Abstimmungen gewarnt. Eine Beteiligung werde als Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine gewertet und unter Strafe gestellt, teilte das Präsidentenbüro mit. Die Vizepremierministerin Irina Vereshchuk rief die Bevölkerung dazu auf, die Abstimmung zu ignorieren.
Gestern hat er ihn wieder aufgesetzt, seinen bösen KGB-Agentenblick. Als Wladimir Putin in seiner Fernsehansprache finster in die Kamera schaute und sagte, er werde russisches Territorium mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen und er blöffe nicht. Seitdem wird darüber gerätselt und diskutiert, wie ernst man diese Drohung nehmen muss. Bedeutet sie, dass der Westen mit einer weiteren Unterstützung der Ukraine eine unkalkulierbare Eskalation riskiert? Putins Aussagen sind jedenfalls Wasser auf die Mühlen derjenigen, die davor warnen, der Ukraine mehr schwere Waffen, geschweige denn moderne Kampfpanzer, zu liefern. Die Bundesregierung, allen voran Bundeskanzler Scholz, will das nicht. CDU und CSU dagegen sehr wohl. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat am Morgen im Deutschlandfunk gesagt,
in 5 Tagen, 5 Monate Krieg rückgängig zu machen, und das wird auch allgemein anerkannt, eine offensichtlich militärisch brillante Leistung. Sie drückt auch aus die anhaltende, aus meiner Sicht gerade von Deutschland noch zu steigernde, Unterstützung aus dem Westen mit modernen Waffen,
sagt Norbert Röttgen von der CDU. Die Unionsfraktion hat für heute Nachmittag im Bundestag eine Abstimmung über die Lieferung von modernen Kampfpanzern an die Ukraine beantragt. Und darüber spreche ich mit Nils Schmid, dem außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Tag, Herr Schmid.
Guten Tag, Herr Haug.
Putin eskaliert den Konflikt weiter. Bleiben Sie trotzdem bei Ihrem Nein zur Lieferung von modernen Kampf- und Schützenpanzern?
Also zunächst mal ist es formal zwar eine Eskalation, es werden mehr Truppen mobilisiert, aber es ist ja auch ein Zeichen der Schwäche nach den Rückschlägen der russischen Streitkräfte durch die starke Gegenoffensive der Ukraine. Diese Gegenoffensive wurde ermöglicht durch die Lieferung von Waffen aus dem Westen, auch aus Deutschland, moderne Panzerhaubitzen beispielsweise. Und diese Waffenlieferungen sollen weitergehen. Und alles weitere, weitergehende Waffenlieferungen stimmen wir mit den Verbündeten ab. Da gibt es keine roten Linien. Aber im Moment steht die Lieferung von westlichen Panzern bei uns und auch bei den USA und den anderen Verbündeten nicht auf der Tagesordnung.
Aber die Ukrainer sagen, sie brauchen sie. Sie brauchen gerade moderne Kampfpanzer und würden sich wohl auch Leopard 2 Panzer wünschen. Warum kriegen sie die nicht?
Das ist völlig verständlich und nachvollziehbar, dass die Ukraine noch mehr Waffen sich wünscht. Die sind in einem verdammt harten Verteidigungskampf, wo mit ganz viel Mut und Opferwillen die Ukraine sich selbst verteidigt. Wir liefern ja auch Waffen, vor allem liefern wir Waffensysteme, die sofort einsetzbar sind. Wir konzentrieren uns im Moment auf den sogenannten Ringtausch. Das heißt, modernisierte Panzer sowjetischer Bauart kommen aus anderen NATO-Ländern in die Ukraine, können dort sofort eingesetzt werden, ohne lange Ausbildungszeiten. Die Wartungsinfrastruktur ist komplett da, können also sofort ins Gefecht ziehen und wir aus Deutschland liefern damit unseren Partnern dann einen Ausgleich. Mit Griechenland, mit Slowenien ist es schon alles eingetütet und damit können wir der Ukraine sofort helfen. Die Lieferung moderner westlicher Panzer würde erstmal eine Einarbeitungszeit erfordern. Was jetzt gebraucht ist in der Ukraine, sind Waffensysteme, die sofort einsetzbar sind und die bekommen sie.
Aber es ist auch immer wieder die Rede von einer roten Linie, die damit überschritten würde. Warum eigentlich?
Aus unserer Sicht ist es keine rote Linie, sondern was für uns zählt, ist die Abstimmung mit den Verbündeten. Denn wir bewegen uns auf unbekanntem Terrain. Es ist ein Krieg der Nuklearmacht Russland gegen den Nachbarn Ukraine. Wir unterstützen die Ukraine militärisch, auch politisch und ökonomisch und werden das weiter fortsetzen. Aber jeder neue Schritt muss sorgfältig abgewogen werden. Aber es ist nichts ausgeschlossen. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir schnell reagieren, auch mit zusätzlichen Waffenlieferungen, auch mit modernen Waffen, wenn es notwendig ist. Und es gilt auch hier der Satz von Olaf Scholz, wir werden die Ukraine unterstützen, solange es notwendig ist.
Aber wie gesagt, ich komme nochmal drauf zurück. Die Ukraine sagt, sie braucht in der aktuellen Situation unter anderem moderne Kampf- und Schützenpanzer. Klar, der Ringtausch, aber das dauert natürlich auch. Wo ist eigentlich das Problem? Sie liefern ja auch jetzt schon moderne Panzerhaubitzen. Die sind vom Prinzip her ganz ähnliche Waffensysteme. Im Gegenteil, die Panzerhaubitzen haben ja sogar eine viel größere Reichweite, sind also rein theoretisch eine größere Bedrohung für russisches Territorium. Nochmal, warum ist es so ein Problem, die Kampfpanzer zu liefern, die sich die Ukraine aktuell wünscht und die sie braucht, um noch mehr Territorium möglicherweise zurückzuerobern?
Wie gesagt, es wird abgestimmt mit den Verbündeten geliefert. Und wenn die Bündnispartner zu der Auffassung kommen, dass auch moderne Panzer geliefert werden sollen, dann wird Deutschland das unterstützen. Aber im Moment konzentrieren wir uns auf die Lieferungen, die sofort einen Unterschied auf dem Schlachtfeld machen. Und das sind eben die durch den Ringtausch ermöglichten Lieferungen von Waffensystemen, die die Ukraine ohne Einlernphase und ohne den Aufbau neuer Infrastruktur für Wartung sofort einsetzen kann. Und das hilft denen ganz konkret. Wir haben es ja die letzten Wochen schon gesehen.
Jetzt hat Putin gestern wieder indirekt mit dem Einsatz von, naja, je nachdem, wie man es interpretiert, auch Atomwaffen gedroht. Wie ernst nehmen Sie das?
So etwas müssen wir immer ernst nehmen. Allerdings ist es auch nichts Neues. Wir wissen, Russland hat Atomwaffen, aber es ist auch völlig klar, dass wir in der Ukraine einen Konflikt mit konventionellen Waffen haben. Und in der Vergangenheit hat Putin auf die Existenz von Atomwaffen hingewiesen. Trotzdem haben wir Waffen geliefert und wir werden jetzt auch weiter Waffen an die Ukraine liefern, um sie in ihrem Abwehrkampf zu unterstützen.
Also es ist nicht so, dass wir keine Leopard-2-Panzer liefern, weil wir Angst vor Herrn Putin haben und seinen Drohungen.
Wir haben jetzt diese Lieferung nicht deshalb nicht getätigt, weil wir jetzt Angst vor Putin hätten, sondern weil wir sehr sorgfältig überlegen mit den Verbündeten, welche Eskalation wohin führt, ohne etwas auszuschließen, was der Ukraine helfen kann. Und deshalb gilt für die Zukunft, werden wir weiter prüfen, was notwendig ist und in Abstimmung mit den Partnern auch liefern. Und da gibt es keine roten Linien. Wir wollen, dass die Ukraine ihren Kampf gegen die russische Invasion bestehen kann und dass sie wieder volle territoriale Souveränität zurückgewinnen kann.
Schon morgen sollen diese Scheinreferenden in den besetzten Gebieten beginnen. Wie wichtig ist es, dass die Ukraine jetzt möglichst schnell auch Territorium zurückerobern kann, bevor da Fakten geschaffen werden letztlich?
Es werden ja nur Scheinfakten geschaffen. Das ist ja eine Scharade, die Putin für den Hausgebrauch aufführt. Wir werden das nicht anerkennen. Und völlig unabhängig davon, ob das Referendum durchgeführt wird oder nicht, ist völlig klar, die von Russland besetzten Gebiete gehören zur Ukraine. Und wir wollen, dass die Ukraine wieder diese Gebiete verwalten und regieren kann, so wie es jeder andere Staat auch tun darf. Und deshalb ist es für uns null und nichtig und hat keinen Einfluss auf das, was wir zur Unterstützung der Ukraine tun. Sie soll weiterhin den russischen Angriff abwehren können und mit militärischen und politischen Mitteln ihre volle Souveränität über das gesamte Staatsgebiet zurückerlangen können.
Aber nochmal die Frage, wie soll sie das schaffen? Jetzt werden 300.000 zusätzliche Soldaten, zwar nicht heute und nicht morgen, aber in nächster Zeit auf russischer Seite zum Einsatz kommen. Der russische Machthaber Putin hat gesagt, er will auch die Waffenproduktion weiter hochfahren. Da brauchen die doch mehr als alte Panzer aus Beständen von unseren NATO-Partnern und zwei zusätzliche Panzerhaubitzen.
Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir kontinuierlich die Unterstützung fortsetzen. Die Ukraine braucht für einen harten Winter ökonomische Unterstützung. Der Winter für die Ukraine wird noch härter als für uns in anderen Ländern Europas. Und sie brauchen weiter Waffenlieferungen. Das wird gewährt und es wird fortgesetzt. Und wenn nötig, werden die Waffenlieferungen auch ausgedehnt, so wie wir das in den vergangenen Monaten auch ausgedehnt haben. Und deshalb mache ich mir keine Sorgen um die Widerstandskraft der ukrainischen Armee. Sie kann sich auf die Unterstützung aus Deutschland und aus anderen westlichen Staaten auch für die längere Frist verlassen.
Sagt Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Man braucht eigentlich kein EU-Ranking, um festzustellen, mit der Digitalisierung ist in Deutschland nicht allzu weit her. Beispiel Behördengang bei den Bürgerämtern ist oft das höchste der Gefühle, dass man ein Formular vorher als PDF-Datei herunterladen kann, um es dann per Hand auszufüllen und ins Amt zu tragen. Vom lahmen Internet in vielen Regionen auf dem Land ganz zu schweigen. Das soll sich ändern, verspricht die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP, und zwar mit der Digitalisierungs- und Gigabit-Strategie. Über die hat der zuständige Minister Wissing von der FDP am Vormittag im Bundestag informiert. Die Opposition ist nicht überzeugt. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz fasst die Debatte zusammen.
Das meistgehörte Stichwort dieser Debatte:
Digitalbudget.
Das Digitalbudget.
Das Digitalbudget.
Denn ein Digitalbudget gibt es tatsächlich nicht, obwohl es im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Reinhard Brandl von der CDU-CSU hat das markant auf den Punkt gebracht.
Es steht nicht im Haushalt für 2022 und es steht nicht im Haushalt für 2023. Wir haben es beantragt, Sie haben es abgelehnt. Und wissen Sie die genaue Begründung? Sie können sich nicht einigen, wer was bekommt. Es heißt aber, dass in Summe niemand etwas bekommt und so kommt die Digitalisierung in Deutschland auch nicht voran.
Dass Deutschland bei dem Thema schnell vorankommen muss, weiß auch Digitalminister Volker Wissing von der FDP. Er verweist auf den sogenannten DESI-Index, der den Stand digitalisierter Wirtschaft und Gesellschaft in Europa vergleichbar macht.
Beim Vergleich der 27 EU-Mitgliedstaaten belegt die Bundesrepublik Deutschland gerade mal Platz 13. Das ist eine Bilanz, die so nicht bleiben kann.
Handlungsbedarf ist also da. Und die Geschwindigkeit beschäftigte Johannes Schätzel von der SPD.
Und damit wir unsere Ziele tatsächlich erreichen,
werden wir Tempo ins Verfahren bekommen durch schlankere und digitale Genehmigungsverfahren. Wir begegnen den Tiefbaukapazitäten mit alternativen Verlegemethoden.
Auch Datensicherheit und bessere Datennutzung waren ein wichtiges Stichwort. Noch immer säße Deutschland auf einem riesigen Schatz von Daten, die aber kaum genutzt würden, weil es keine etablierten und sicheren Netzwerke hin zu Wissenschaft und Forschung gäbe. Das war das Thema von Mike Austendorf von den Grünen.
Wir haben dann das Konzept zur Nutzbarmachung der Daten, das ist das Stichwort Dateninstitut, damit die Datenmengen, die in vielen Unternehmen, in Einrichtungen, auch in Regierungsstellen schlummern, genutzt werden können, und zwar sicher und anonymisiert zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle von Start-ups, von Forschung, von kleinen Firmen und vor allen Dingen Richtung Nachhaltigkeit.
Scharfe Kritik gab es von Anke Domscheit-Berg von der Linken. Sie möchte, dass auch die Zivilgesellschaft an der Digitalstrategie beteiligt wird.
Auf die Digitalstrategie mit dem wohl nicht zufällig wirtschaftsfreundlichen Titel Digitale Werte schöpfen, nahmen 18 Mal Lobbyisten der Wirtschaft Einfluss. Dagegen gab es kein einziges Gespräch mit der digitalen Zivilgesellschaft, von Chaos Computer Club bis Wikimedia. Und erst recht nicht mit der sonstigen Zivilgesellschaft, zum Beispiel Senioren, Behinderten, Sozial- oder Verbraucherschutzverbänden.
Barbara Lenk von der AfD wünscht sich klare Zuständigkeiten.
Die einzelnen Ressorts behalten weiter ihre Digitalkompetenzen. Und das Digitalministerium fehlt noch immer.
Auch die Union drängt unter anderem auf klarere Zuständigkeiten und eine bessere Wirtschaftsförderung und hat aus diesem Grund einen eigenen Antrag eingebracht. Nadine Schön von der CDU-CSU findet die Digitalstrategie bisher zu ambitionslos.
Ganz ehrlich, sie legen eine Strategie vor, sagen aber, Visionen lehnen sie ab.
Das scheint, als würden noch ein paar Debatten kommen, bis es richtig losgehen kann mit dem Projekt Schöne neue digitale Welt. Bianca Schwarz, Berlin.
Vielleicht haben Sie ihn ja gerade hinter sich, den Sommerurlaub. Für viele die schönste Zeit des Jahres. Wer berufstätig und angestellt ist, für den stellt sich die Frage, wie viele Urlaubstage habe ich? Reicht's für 2 oder sogar für 3 Wochen Urlaub? Andere können die Urlaubstage, die ihnen zustehen, gar nicht aufbrauchen, weil der Chef sagt, ich brauche dich jetzt, sonst bricht mir der Laden zusammen. Aber was passiert mit den Urlaubstagen, die man nicht genommen hat? Unter bestimmten Umständen können sie verfallen. Für Beschäftigte ist das bitter. Manche klagen dagegen bei Arbeitsgerichten. Der Europäische Gerichtshof musste mehrere solche Fälle prüfen. Am Vormittag hat er seine Entscheidungen verkündet. Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion. Wie sieht die Entscheidung in diesem Fall aus?
Also der EuGH hat entschieden, dass in bestimmten Fällen Urlaubsansprüche nicht verjähren, wie das bei anderen Ansprüchen in der Regel der Fall ist. Dazu muss man wissen, bereits vor 3 Jahren hatte der Europäische Gerichtshof in einem Urteil alle Arbeitgeber beim Thema Urlaub stark in die Pflicht genommen. Konkret, wenn ein Mitarbeiter es versäumt, seine Urlaubstage zu nehmen, dann muss ihn sein Arbeitgeber darauf hinweisen und er muss ihn auch auffordern, den verbliebenen Urlaub abzufeiern. Wenn der Arbeitgeber das unterlässt, dann hat das Konsequenzen, dann verfällt der Urlaub nicht, so der EuGH vor ein paar Jahren. Nach deutschem Zivilrecht gilt allerdings grundsätzlich für alle Ansprüche eine 3-jährige Verjährungsfrist. Und deshalb wollte das Bundesarbeitsgericht nun vom EuGH wissen, gilt diese 3-jährige Verjährungsfrist auch für restliche Urlaubstage, wenn der Arbeitgeber seiner Hinweispflicht nicht nachgekommen ist. Und der EuGH hat nun sehr arbeitnehmerfreundlich entschieden, nein, die übliche Verjährung gilt hier nicht. Das heißt, die Urlaubsansprüche bleiben erhalten, gehen also nicht nach 3 Jahren verloren.
Schauen wir uns den konkreten Fall noch genauer an. Was bedeutet die Entscheidung für die Klägerin aus Deutschland?
Also die ehemalige Finanzbuchhalterin hatte jahrelang nicht all ihre Urlaubstage genommen. Sie war von ihrem Arbeitgeber aber nicht dazu aufgefordert worden, das zu tun. Bei ihr geht es um 76 Urlaubstage, die sie nicht genommen hat. Und für diesen Resturlaub hat sie nun Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich. Das folgt nun aus dieser Entscheidung des EuGH. Und man kann sagen, das bedeutet für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn der Chef einen nicht anmahnt, Resturlaub zu nehmen, dann verfällt er nicht, er verjährt auch nicht. Und wenn ich den Urlaub nicht mehr nehmen kann, wie hier im konkreten Fall bei der Finanzbuchhalterin, dann kann ich mir den Urlaub nachträglich ausbezahlen lassen.
Informationen waren das von Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion. Eines dürfte inzwischen klar sein, die aktuelle Krise infolge des Ukraine-Kriegs wird fast allen finanziell wehtun, den einen mehr, den anderen weniger. Manche Experten warnen auch, dass die Zahl der Firmeninsolvenzen deutlich steigen könnte und in der Folge auch die Arbeitslosenzahlen, was die Lage dann noch verschärfen würde. Der Südwesten, vor allem Baden-Württemberg, hat bundesweit einen ziemlich stabilen Arbeitsmarkt, vor allem, weil dort viele gesunde mittelständische Unternehmen sitzen, vor allem aus dem Maschinenbau. Aber wie ist Ihre Lage aktuell? Dieser Frage ist Geli Hensoldt aus der SWR Wirtschaftsredaktion nachgegangen.
Eva Gänzle und ihr Bruder Frieder stehen zusammen in der großen Produktionshalle ihres Unternehmens in einem Industriegebiet in Neuhausen auf den Fildern. Räumlich ist der Familienbetrieb Zimmermann ganz weit weg von der großen Weltpolitik. Aber eben nur räumlich, erklären die Chefs.
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass im Grunde alles bei uns ankommt. Sanktionen, die den Russland-Ukraine-Konflikt betreffen, die Rohstoffverfügbarkeiten, alles kommt hier eins zu eins bei uns im Betrieb an.
Speziell natürlich die Energiekosten beschäftigen uns dadurch, dass wir mit einer Verfünffachung des Gaspreises zu kämpfen haben.
Etwa 80% der Maschinenbaubetriebe im Land machen die hohen Preise für Energie Sorgen, heißt es beim Branchenverband VDMA. Eva und Frieder Gänzle haben bei Zimmermann deshalb bereits in eine neue Solaranlage investiert. Aufträge hat der Familienbetrieb im Moment noch ausreichend. Und auch die Mehrheit der anderen Maschinenbaubetriebe im Land ist aktuell gut aufgestellt. Aber fast 40% rechnen damit, dass sich die Auftragslage in den kommenden 6 Monaten verschlechtert, sagt VDMA-Geschäftsführer Dietrich Birk. Er warnt:
Wir sehen mit großer Sorge den Industriestandort Deutschland und auch Baden-Württemberg. Zunehmend berichten die Unternehmen von Verlagerungen von Betriebsteilen ins Ausland oder von Schließung von Betriebsteilen aus Kostengründen. Und damit ist natürlich möglicherweise auch das Thema Arbeitsplatzsicherheit gefährdet. Das heißt schon, wir sind in einer ernsten Situation, auf die wir uns gut vorbereiten müssen, denn wir wissen noch nicht, wie die nächsten 2-3 Jahre erfolgen.
Der Ausblick auf die Zukunft Ihres Unternehmens, der fällt bei Eva und Frieder Gänzle gemischt aus.
Einerseits drängt eben unsere Kunden auch die wachsende Unsicherheit international, der Russland-Konflikt. Auf der anderen Seite sehen wir im Bereich der E-Mobilität und im Bereich der Luftfahrtindustrie jetzt nach der Corona-Krise auch wieder Chancen, mit unseren Anlagen zu punkten.
Sorgen, aber auch Hoffnung, also in der mittelständischen Maschinenbauindustrie. Der Euro ist im Sinkflug. Die Gemeinschaftswährung ist auf ein neues Rekordtief gefallen. In der Nacht sank der Euro auf 0,9809 $. Das ist der niedrigste Stand seit 20 Jahren. Frage an Sabine Geipel aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was sind die Gründe dafür, dass es mit dem Euro so bergab geht?
Naja, die Ursache liegt im Krieg mit der Ukraine beziehungsweise im Konflikt des Westens mit Russland und den Folgen. Also es ist bitter, aber wahr. Die Eurozone ist als Wirtschaftsraum nicht mehr so attraktiv. Die Aussichten sind düster, jetzt gerade für den Winter. Da wird ja auch damit gerechnet, dass die Wirtschaft in Europa nicht weiter wächst. Auch eine Rezession, also ein Rückgang des Wirtschaftswachstums, kann nicht ausgeschlossen werden. Ja, und Grund dafür natürlich die hohen Energiepreise, die große Abhängigkeit Europas, vor allem von Deutschland und Italien, vom russischen Gas und die Sorge vor einem Gasmangel. Das sorgt für Verunsicherung bei den Anlegern in der Eurozone. Attraktiver für sie ist dann der US-Dollar, der bietet Sicherheit relativ gesehen. Der ist natürlich dann im Umkehrschluss auf ein 20-Jahres-Hoch gestiegen und das zusätzlich befeuert durch den starken Zinsschritt der amerikanischen Notenbank gestern Abend um 0,75 Prozentpunkte. Die Folge, die höheren Zinsen, die machen ja Anlagen in Dollar eben und Staatsanleihen dort attraktiver.
Inwieweit schadet der schwache Euro uns hier in Deutschland? Also wo spüren wir das als Verbraucher?
Naja, mal abgesehen davon, dass so der Wertverlust beim Euro ja gegenüber dem Dollar ungünstig ist für USA-Reisende. Das sind jetzt aber vielleicht auch gerade momentan nicht allzu viel. Auch für uns normale Verbraucher, sag ich mal, kann das eine zusätzliche Belastung bedeuten. Stichwort Inflation. Denn ein schwacher Euro, der macht Importe, die in Dollar bezahlt werden, teurer. Also Rohöl zum Beispiel, Rohstoffe generell, Zwischenprodukte, die Unternehmen für die Produktion brauchen. Und das kann dann im Umkehrschluss dann deren Waren verteuern. Und das spüren wir dann wiederum als Käufer. Klar, für Exportunternehmen wie die Autoindustrie oder auch Maschinenbauer, da ist ein schwacher Euro sonst gut, wenn die ihre Waren auf dem Weltmarkt in Dollar bezahlt bekommen. Aber das ist momentan vielleicht nur ein schwacher Trost in der aktuellen schwierigen Lage.
Wie reagiert der deutsche Aktienmarkt auf das Rekordtief des Euros und den Zinsentscheid aus den USA?
Also der deutsche Aktienindex DAX, der ist heute Morgen mit einem Minus von fast 2% in den Tag gestartet. Jetzt am Mittag, da sieht es wieder etwas besser aus. Aktuell steht er bei 12.689 Punkten.
Soweit die aktuellen Wirtschafts- und Börseninformationen von Sabine Geipel. Das war SWR 2 aktuell am Mittag.